Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend zu einer leicht verkürzten Ausgabe von Kultur heute. Wir geben rechtzeitig ab zur Amtseinführung des 46. US-Präsidenten Joe Biden. Und wie dessen Präsidentschaft aussehen könnte, darüber spreche ich in dieser Sendung mit der Schriftstellerin und Amerikanistin Tanja Dückers. Vorher schauen wir auf das Festival Max Ophüls Preis. Das ist das Festival für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm und es findet seit Samstag ausschließlich im Netz statt. Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland hat sich das angeschaut, was da unter gleich mehrfach ungewöhnlichen Bedingungen produziert und gezeigt wird. Herr Suchsland, fangen wir mal mit dem Zeigen an. Die Leiterin Svenja Böttger, die des Ophüls Festivals, die hat gestern hier gesagt im Programm, man müsse Kino und Streaming künftig zusammendenken. Das war ja für Cineasten eigentlich der Horror bislang, der kleine Bildschirm. Da ist wild diskutiert worden, ob Produktionen für den Fernseher überhaupt an Wettbewerben von Festivals teilnehmen sollten. Wie ist denn Ihr Eindruck hier beim Ophüls Festival?
Naja, es ist natürlich eine spezielle Ausgabe. Es geht damit los, dass es weniger Filme sind und eben, wie Sie gesagt haben, wir alle schauen das zu Hause im Computer, vielleicht mit Glück auf dem Beamer, dann relativ groß. Aber das Kinoerlebnis kann das auf keinen Fall ersetzen, denn das meint ja nicht nur den dunklen Raum, nicht nur, dass man den Film nicht anhalten und unterbrechen kann, sondern auch, dass man ihn mit vielen Leuten guckt, mit fremden Leuten und sich davor, danach über die Filme unterhält. Und zu einem Filmfestival gehört sowieso viel mehr als nur das Filme gucken, selbst wenn die im Kino sind. Mindestens 50% bei einem Festival, das sind die Begegnungen drumherum. Das ist das Unerwartete, das Überraschende. Und das fällt natürlich hier vollkommen weg. Im Gegenteil, es ist so ein normierter, eben ein einziger Fluss, so ein Stream, wo wir mitschwimmen und unser Programm zwar selber kuratieren, aber es bleiben die Irritationen aus. Und um die geht es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Svenja Böttger wirklich gemeint hat, dass ein Festival in Zukunft nur noch online stattfindet.
Nein, das hat sie nicht gemeint, aber dass beides miteinander sozusagen auf einer Ebene verhandelt wird und das haben ja viele bislang abgelehnt.
Ja, ich glaube, das wird gar nicht praktisch möglich sein, weil sobald wieder alles einigermaßen normal läuft, die Filmemacher ja ihr Geld verdienen wollen und müssen. Und das können sie nur im Kino. Und viele haben ja auch die Vorschrift von den Förderungen her, müssen die Filme erstmal im Kino zeigen. Und dann wollen sie irgendwelchen kommerziellen Streamern, zum Beispiel Netflix oder Amazon, verkaufen. Und ich glaube, schon deswegen werden Festivals nicht auf Dauer im Stream stattfinden können. Das wird eine Ergänzung sein. Die ist es aber auch vorher schon gewesen.
Gucken wir mal auf die Wettbewerbe beim Max Ophüls Preis. 4 Wettbewerbe gibt es. Wenn Sie mal das Teilnehmerfeld Revue passieren lassen, wirkt sich denn die Pandemie da auf die Qualität aus?
Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, wie das Programm ausgesehen hätte ohne Pandemie, weil klarerweise, wir kennen die Filme nicht, die vielleicht das Festival nicht bekommen hat. Die Zahl ist ein bisschen geringer, habe ich gesagt, aber insgesamt fällt das nicht weiter auf. Es sind mit 98 Filmen immer noch mehr als genug, mehr als man schauen kann in einer Woche. Es gibt ja immer 4 Wettbewerbe, also neben dem Spielfilmwettbewerb mit dem großen Max-Ophüls-Preis gibt es auch noch einen Dokumentarfilmwettbewerb. Dann gibt es welche für kurze und für mittellange Filme. Diese mittellangen Filme sind so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal und die kleinen Juwelen, wenn man so will, im Programm, weil da oft in einer sehr dichten Form, weil man darf nicht über 60, 65 Minuten lang sein, dann doch große Geschichten erzählt werden und man da merkt, wie Filmemacher, die vielleicht schon 1, 2 Kurzfilme gemacht haben, mit so einer Form umgehen können. Die Regisseure, Regisseurinnen sind ja in der Regel nicht bekannt, Filmstudentinnen sind und weil die dann vielleicht schon mal einen Kurzfilm zum Beispiel in Saarbrücken hatten. Das heißt, man orientiert sich ganz an den Geschichten. Vielleicht sind bekannte Schauspieler dabei und ansonsten sieht man ein Bild, was einem im Katalog vielleicht irgendwie reizt. Das heißt, so ein Festival ist eine riesige Entdeckungsreise und man kann auch in diesem Jahr eine ganze Menge entdecken.
Ja, das wäre die Frage gewesen jetzt. Das Ganze ist ja ein Nachwuchsfestival, Sie haben es gesagt. Also man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Man kennt die Namen nicht. Was ist denn, was haben Sie denn gefunden an Juwelen möglicherweise, von denen Sie gerade sprachen?
Ja, also als Trend kann man sagen, es gibt sehr viel, auffallend viel Diversität. Das heißt, die Filmemacherinnen, ob die jetzt zum Beispiel aus Deutschland kommen oder aus Österreich und der Schweiz, das ist ja ein deutschsprachiges Festival, oder ob die aus anderen Ländern kommen und nur hier studieren, die richten ihren Blick in die Ferne sehr oft. Es sind nicht nur kleine Geschichten, nicht nur Geschichten von ihnen selber. Mir ist zum Beispiel ein Film aufgefallen, der heißt Borga. Der ist von einem Berliner Filmhochschüler, Jörg Fabian Rabe heißt er, und der spielt den Accra und der zeigt uns eine Welt, die total fremd ist, apokalyptisch. Kinder, die in einer riesigen Müllhalde versuchen, aus dem Müll, der permanent auch brennt und vor sich hindampft, Wertstoffe herauszuholen. Das ist ein Dokumentarfilm, der aber dann schon auch da drin eine Geschichte erzählt, also Protagonisten hat. Und es gibt aber auch was ganz anderes. Eine österreichische Filmhochschülerin, zum Beispiel Rebecca Schmid, die hat einen Kurzfilm gemacht, wo sie von Geschwistern erzählt, die nach dem Tod der Mutter in einem chinesischen Restaurant sich zusammensetzen und eigentlich sich wieder annähern. Das ist eine interessante Form, wo hier auch über das Essen, was dann überhaupt nicht moralisch erzählt wird, wo über das Essen sehr, sehr viel erzählt wird. Essen auch als Lust, als Sinnlichkeit, was dann so ein bisschen zum Öffner der Seelen wird.
Rüdiger Suchsland über das Filmfest Marc-Ophüls-Preis. Am Samstag gibt es hier in Kultur heute ein Resümee dieses Festivals. In 15 Minuten, da ist es in Washington wahrscheinlich soweit, vielleicht sogar etwas früher, die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris, die läuft schon. Gerade hat Lady Gaga die Nationalhymne gesungen auf den Stufen des Kapitols, dort wo vor zwei Wochen der Mob wütete. Der Kunsthistoriker Horst Bredekamp hat hier in Kultur heute diese Stürmung als einen Akt der Produktion von Bildern bezeichnet. Gestern Abend hat der künftige Präsident Joe Biden schon eigene Bilder von der National Mall in die Welt geschickt. Bilder des Gedenkens, des Innehaltens. Gedacht wurde der mehr als 400.000 US-amerikanischen Toten der Pandemie. 400 Leuchten wurden da eingeschaltet, an den Seiten des sogenannten Reflecting Pools zwischen Obelisk und Lincoln Memorial. Und zugesehen hat dabei auch die Schriftstellerin und Amerikanistin Tanja Dückers. Frau Dückers, in der amerikanischen Politik, da geht's mutmaßlich doch noch stärker als in der deutschen um Bilder. Was waren das für Bilder, die Biden gestern erzeugte?
Ja, ich muss sagen, ich fand das eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung mit diesen 400 Lichtstelen für die 400.000 Opfer der Corona-Krise. Also das war sehr schlicht, das war nicht überorchestriert, nicht kitschig, das war sehr würdevoll, sehr eindrucksvoll. Ich habe mich viel mit Gedenkkultur beschäftigt, wie wahrscheinlich auch viele Menschen in Deutschland. Und es gibt ja dann auch manches Missglückte, manches gut gemeinte, aber nicht gut gemachte. Und das gestern war sehr ergreifend in seiner Schlichtheit. Und ich denke auch, dass Biden selber mit seiner persönlichen Geschichte, mit dem Verlust von zwei seiner Kinder und seiner Frau, auch diese Rolle gut ausfüllen kann und da überzeugend gewirkt hat.
Ja, die große Aufgabe, so wird das meistens formuliert, wird die Versöhnung sein. Die amerikanische Gesellschaft gilt als tief gespalten. Das wird sich sicherlich auch nicht so schnell ändern. Aber klarere Mehrheiten, was die Akzeptanz zum Beispiel von Tatsachen angeht, die wären ja vielleicht ein Anfang. Wird er dafür den richtigen Ton finden, eben auch die richtigen Bilder?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Biden jetzt in dieser Situation nicht die schlechteste Figur ist. Er ist lange bekannt im Politikbetrieb. Er ist ein unaufgeregter, ein bedächtiger Mensch. Er ist jemand, der sehr viel von Versöhnung spricht, von Vereinen. Also er ist vielleicht ein bisschen, sage ich mal, auch eine Figur aus dem 20. Jahrhundert. Er galt eher als dem rechten Flügel der Demokraten zugehörig. Im vergangenen Jahr ist eine Biografie über ihn erschienen, die nicht nur schmeichelhaft war und ihn als Yesterday's Man bezeichnet hat. Also mit Blick auf diese Dinge denke ich doch einfach, in dieser Situation gäbe es viele andere Politiker, die viel polarisierender wären als er. Und diese Pandemie ist ja nun auch ein Ereignis, das alle Menschen betrifft, egal welche Partei man wählt. Also insofern war vielleicht dieses Bild gestern gar kein schlechter Anfang.
Sie schreiben ja gerade an einem Roman, der sich mit der Frage beschäftigt, welche Strukturen, Einstellungen, vielleicht auch Traditionen Donald Trump an die Macht gebracht haben. Der Roman, der spielt auch in der Provinz. Da waren Sie selber unterwegs in den USA. Diese Provinz haben Sie als einen Moment ausgemacht für die Situation, in der wir im Augenblick sind. Das ist ja nicht Donald Trumps Werk. Inwiefern ist die Provinz da wichtig?
Ja, ich war oft als Writer in Residence im Mittleren Westen, beziehungsweise auch schon als Kind aus privaten Gründen, und glaube, die Regionen um die großen Seen doch recht gut zu kennen. Ja, also Trump ist ganz sicherlich eher Symptom als Ursache. Man muss verstehen, dass viele Millionen Menschen dort in der Stahl-, Auto- und in der Kohleindustrie gearbeitet haben, diese Jobs sind einfach größtenteils verschwunden und die werden natürlich auch nicht wiederkommen. Und das im Rust Belt leben 60 Millionen Menschen, das ist eine große Zahl. Also, und es ist sicher eine Herausforderung für die Regierung, jetzt auch diese Menschen, von denen viele Trump gewählt haben, wieder mit einzubinden, indem man ihnen eine wirtschaftliche Perspektive gibt.
Die Menschen, die wird man überzeugen durch Kommunikation möglicherweise. Sie haben gerade schon Joe Bidens Qualitäten auf diesem Gebiet geschildert. Aber Sie kennen ja nun auch ganz viele Amerikanerinnen und Amerikaner persönlich, sind mit denen auch in Kontakt. Wie wird man die ansprechen müssen, die unzufrieden sind, aber eigentlich nicht militant, wie die, die wir gesehen haben auf den Stufen und dann am Ende auch im Kapitol?
Ja, das finde ich eine sehr gute Bemerkung. Also sicher gibt es militante Extremisten. Es sind sicher auch einige Tausend und allein diese Aussicht ist sehr bedrückend. Man muss ja auch sagen, es gab auch schon vor dem Sturm auf dem Kapitol im letzten Jahr den Sturm auf das Kapitol in Michigan, wo die demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer belagert wurde. Ein Entführungsversuch scheiterte zum Glück. Diese Männer hat die Wolverine Watchmen, hat Trump auch noch gelobt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es sehr viele Menschen gibt, die Trump gewählt haben, eigentlich aus einer Verzweiflung heraus, weil sie kritisch gegenüber dem sogenannten Establishment sind, natürlich ohne zu sehen, dass Trump nun wirklich eigentlich ein Beispiel dafür ist, aber Menschen, von denen man sich schon vorstellen kann, dass man sie auch wieder einbinden kann. Also ich halte das für gefährlich, wie ich das auch in diesen akademischen Kreisen im Mittleren Westen auch oft erlebt habe, in diesen College-Towns, die wie so UFOs in diesen Maisfeldern, zwischen diesen Maisfeldern auftauchen, also wie wenig Kontakt da zum Teil auch zur umgebenden Bevölkerung bestanden hat, dass das natürlich nicht alles nur Deplorables, das hat Hillary Clinton so gesagt, bedauernswerte Menschen sind, sondern Menschen, die auch doch wieder ihren Weg zurückfinden können. Und spannend ist natürlich die Frage, wie geht es mit der Republikanischen Partei an sich weiter? Also geht der Riss vielleicht auch durch diese Partei? Das ist ja auch eine These, die oft jetzt prognostiziert wird. Also in diese konservativen Revolutionäre, wie Assheuer das in der Zeit genannt hat, und diejenigen, die einfach nur Angst vor Sozialisten haben. Trump hat ja hier Stimmung gemacht gegen Sozialisten und jeden, der demokratisch wird, quasi gleich übergestülpt, im Grunde doch ein Kommunist zu sein. Ne? Das muss man ja auch sehen, was da für eine Propaganda von Trump gelaufen ist.
Über Bilder haben wir schon gesprochen. Mit Blick auf die gerade laufende Amtseinführung könnte man die Frage nochmal stellen nach der Kultur und ihrer Möglichkeit, vielleicht auch die Menschen zu verbinden. Lady Gaga hat vorhin die Nationalhymne gesungen, gerade war Jennifer Lopez da. Wir rechnen noch damit, dass eine verhältnismäßig junge Dichterin Amanda Gorman gleich sprechen wird. Hat die Kultur da eine wichtige Rolle?
Das hoffe ich schon. Also die USA haben so großartige Kultur hervorgebracht, auch auf dem Gebiet der Literatur, der Musik, also in so vielen Bereichen. Wir alle sind doch auch sehr stark von der amerikanischen Kultur affiziert.
Frau Dückers, ich höre gerade, Entschuldigung, dass wir übergeben müssen, okay. Weil die jetzt also kurz bevorsteht, dass Joe Biden
positiv, ich hoffe, ja,
auftritt und vereidigt wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Tanja Dückers, die Schriftstellerin, über die Aussichten von Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Gerade wird er vereidigt, die Amtseinführung läuft und wir geben jetzt ab an die Kollegen von Deutschlandfunk Aktuell. Ich bin Jörg Biesler, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bei Kultur heute.